HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Nicht nur in Berlin, auch in Hessen gedenkt man der Gräueltaten der Nazis in der Pogromnacht vor 85 Jahren. Etwa in der Paulskirche in Frankfurt oder auch in der Synagoge im Westend in Frankfurt und in vielen, vielen hessischen Städten. Es war in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Deutschlandweit wurden damals viele Juden getötet oder verschleppt, Synagogen zerstört und jüdische Geschäfte geplündert. Vor dem Hintergrund der Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel scheint in diesem Jahr das Gedenken eine besondere Qualität zu bekommen. Wie schauen junge Juden und Jüdinnen auf den Gedenktag zum 9. November und auf ihre aktuelle Situation in Hessen? Darüber berichtet Jutta Nieswand.
In einem Wohnheim auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt. Hendrik Edelmann, Anfang 30, studiert hier eigentlich Informatik. Doch zurzeit ruht sein Studium, denn er hat seine Masterarbeit auf Eis gelegt, um die Betroffenen in Israel bestmöglich zu unterstützen.
Ich leiste Aufklärungsarbeit, indem ich mit anderen Menschen spreche. Ich versuche, anderen Menschen zu zeigen, dass es uns gibt. Wir sind auch Menschen. Wir brauchen gerade die Unterstützung der Zivilbevölkerung. Was ich sonst mache, ist, dass ich auch viel auf Demonstrationen gehe und Spenden sammle.
Allerdings erzählt er auch von Anfeindungen und Beleidigungen, als er im Wohnheim einen Spendenaufruf für Israel gestartet hat. Auf jeden Fall möchte er auch an einer Gedenkfeier zum 9. November teilnehmen, wie auch in den Jahren zuvor, denn er hält das für einen wichtigen nationalen Gedenktag. Auch Daniel Navon, Mitte 20, vom Verband Jüdischer Studierender Hessen, der ebenfalls an der Goethe-Universität studiert, sagt auf dem Campus Westend, dass dieser Gedenktag grundsätzlich wichtig ist, aber alleine nicht ausreicht.
Der 7. Oktober war ein Akt des Erlösungsantisemitismus. Da wurden ganze Gemeinschaften, ganze Kibbuzim zerstört für immer. Zivilisten, Kinder, Frauen, die allein aufgrund ihrer Identität ermordet wurden. Und das zeigt uns wieder abermals. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben in Europa, in einem demokratischen Land. Und trotzdem ist dieser Hass da, er ist omnipräsent, er ist tief verankert. Und man ist nicht so weit zu sagen, es ist abgebaut.
Das macht Angst, macht wütend, macht Sorgen, sagt er. Er trägt zurzeit weder Davidstern noch Kippa, also die jüdische Kopfbedeckung. Seiner Ansicht nach zeigt der 7. Oktober, wohin Antisemitismus führen kann. Deshalb plädiert er auch dafür, hierzulande Menschen mehr für das Thema zu sensibilisieren. Auch Julia, 21 Jahre alt, studiert an einer Hochschule in Frankfurt. Ihre Hoffnung, dass nach dem Massaker der Hamas in Israel vor allem Nichtjuden mehr erkennen, wie wichtig ein solches Gedenken an die Novemberpogrome 1938 ist. Sie erzählt aber auch:
Ich habe früher immer meine David-Stern-Kette sehr offen getragen, tatsächlich auch noch in der Schule. Ich habe das immer allen erzählt, ich habe es auch gerne erzählt. Ich liebe es auch, meine Geschichte zu erzählen, also über Jüdischkeit, Jüdischkeit in Deutschland. Aber tatsächlich jetzt, seit dem 7. Oktober, war es so, dass man vorsichtiger ist. Und viele meiner Freunde, die auch so wie ich die David-Stern-Kette getragen haben, die tragen sie jetzt nicht mehr oder nur noch unter dem T-Shirt. Ich trage meine immer noch und ich verstecke sie nicht.
Doch ihre Mutter und ihr Freund haben sie schon darauf angesprochen, ob sie in diesen unsicheren Zeiten diese Kette tragen sollte. Eine große Veränderung, denn früher hätten sie sowas nicht gesagt.
Wie erleben Jüdinnen und Juden in Hessen die aktuelle Stimmung im Land? Jutta Nieswand hat sie getroffen. Wegen des Klimawandels versuchen viele Städte in Hessen, die Innenstädte vom Autoverkehr freizuhalten oder ihn zumindest zu reduzieren. Außerdem sollen die Innenstädte so auch attraktiver werden zum Einkaufen, zum Verweilen, zum Essen oder zum Trinken gehen. Doch dieser Wandel sorgt für Unstimmigkeiten, Ärger und Streit. Am Beispiel von Frankfurt hat Reporter Frank Angermund Infos dazu zusammengetragen.
Tempo 20. Ein Tempolimit, das ab Dezember in einigen Frankfurter Nebenstraßen in der Innenstadt eingeführt wird. Dieser Plan zeigt exemplarisch die unterschiedlichen Meinungen zur Verkehrswende.
Katastrophal, weil ich gerne so schnell unterwegs sein will, wie ich es nach Paragraph 1 verantworten kann.
Sehr dafür, absolut. Die Autos spinnen und die Autofahrer sollen einfach mal lernen zu verzichten und sich zurückzunehmen.
Sehr emotionale Debatten werden in Frankfurt über jedes Verkehrsprojekt geführt. Beispiel Öderweg im Nordend. Seit über einem Jahr eine Fahrradstraße. Seit über einem Jahr wird über den Sinn und Unsinn gestritten. Und es heißt schnell, wir gegen die. Autofahrer gegen Radfahrer und umgekehrt. Dabei will die Stadt Frankfurt wegen des Klimawandels bis 2035 klimaneutral werden. 80% weniger Autoverkehr in der Stadt sollen dabei helfen. Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert von den Grünen.
Wir erleben ja immer wieder, dass, wenn es um die großen Ansätze geht, erstmal alle dafür sind. Aber Veränderung macht manchmal auch Angst. Und gerade wenn es dann vor die eigene Haustür geht, ist man dann vielleicht erschrocken, was das dann im Kleinen bedeutet.
Dass ein Teil der Frankfurter Bevölkerung sich vehement für eine Verkehrswende stark macht, zeigt der Ratentscheid. Seit die Organisatoren 40.000 Unterschriften gesammelt haben, werden in Frankfurt viele rote, breite Radwege auf die Straße gemalt. Dafür fallen Autospuren weg. Doch auch die zeitweise Sperrung des nördlichen Mainufers für den motorisierten Verkehr bringt Gegner wie Herbert Schmoll von der Bürgerinitiative Sachsenhausen-Wertzig auf die Palme. Er kritisierte schon 2019, dass sich der Autoverkehr durch Straßensperrungen nur in andere Stadtteile verlagern und somit für mehr Staus und längere Fahrzeiten sorgen würde.
Eine Verdopplung von Fahrzeiten muss ja auch eine drastische Verdopplung der Emissionserfolge haben. Das als Verkehrswende oder sozialökologische Verkehrswende den Bürgern zu verkaufen, das ist Volksverdummung meiner Meinung nach.
Ziel in Frankfurt ist es, dass mehr Menschen zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Dazu wird gerade auch aus- oder neu gebaut. Beispielsweise die S6 von Frankfurt nach Friedberg oder die Regionaltangente West. Eine S-Bahn-Strecke, die den Hauptbahnhof entlasten soll. Doch diese Projekte brauchen Jahre und sie werden teuer. Viele Pendler würden ja vom Auto auf die Bahn umsteigen, wenn es mehr Park-and-Ride-Plätze geben würde. Das Problem sei, dass Städte solche Parkplätze nicht für die eigenen Bürger bauen würden, sagt Heiko Nickel aus dem Frankfurter Verkehrsdezernat.
Das heißt, wir müssen uns mit der Region auseinandersetzen, dass wir tatsächlich alle zusammen uns setzen und sagen, gut, wir machen Park-and-Ride, ihr macht Park-and-Ride, jeder macht ein bisschen Park-and-Ride, eben wie gesagt für die anderen, damit wir ein gutes Mobilitätskonzept hinkriegen.
Die Mühlen der Verkehrswende mahlen langsam und sie sorgen immer wieder für Zoff, je nachdem, wie die Menschen unterwegs sind.
Frankfurts Innenstadt soll autoarm werden. Frank Angermund hat uns das Konzept erklärt. Die wohl berühmteste Fußgängerzone liegt bei uns in Hessen, und zwar in Kassel. Sie ist 70 Jahre alt. Und was diese Treppenstraße eigentlich ist und für die Anwohnerinnen und Anwohner bedeutet, das hat unsere Reporterin Katharina Ross herausgefunden. Sie war für uns auf der Treppenstraße unterwegs. Die Treppenstraße in Kassel, eine Fußgängerzone mit Geschichte. Katharina Ross war dort.
Ich kann mich noch als Kind erinnern, hier mit Kinderwagen rumgeruckelt, Treppen hoch und runter. Für mich schon immer der Bestandteil der Stadt gewesen.
Es erinnert mich oft so an das geschichtliche Kassel. Also es ist halt so eine richtig schöne Passage in Kassel, die man schön laufen kann.
Es sind Treppenstufen, die unentspannt hoch und runter zu laufen sind, weil sie zu lang sind, aber nicht hoch genug.
Und ich glaube, mit dem Rollstuhl hat man auch ziemliche Probleme.
Hier sind ganz, ganz tolle Filme in der Nachkriegszeit gedreht worden mit Leuten, die jetzt die Kids nicht mehr kennen, aber ich noch. Zum Beispiel Walter Gellar. Und deswegen ist Treppenstraße toll.
104 Stufen. Die muss man überwinden, wenn man einmal über die gesamte Treppenstraße in Kassel langlaufen möchte. Die wahrscheinlich älteste Fußgängerzone Deutschlands, die heute 70 Jahre alt wird. Von Anfang an haben sich dort viele Geschäfte angesammelt, ob Spielzeugladen, Reisebüro oder Juwelier. Den Geschäftsleuten ist ganz klar, warum sie sich genau für die Treppenstraße entschieden haben.
Die Treppenstraße ist immer eine solide Ecke, wo man sein Geschäft haben kann. Und das ist einfach auch ein gleichbleibendes Klientel.
Ich meine, grundsätzlich ist ja für jeden die Treppenstraße ein Begriff. Also jeder kennt die Treppenstraße, wenn man fragt, ne, wo ist der Trauringgarten, wir sagen Treppenstraße, ach ja, kenne ich.
Es ist eine Fußgängerzone. Ich weiß, wenn ich hier die Tür aufhabe und es kommen Kinder rein oder laufen mal kurz raus, sind sie nicht gleich auf der befahrenen Straße.
Auch wenn die Treppenstraße nicht mehr ganz das ist, was sie vor 70 Jahren einmal war. Eine topmoderne Flaniermeile mit bunten Schaufenstern und teuren Modehäusern ist sie bis heute ein interessanter Teil der Innenstadt geblieben, sagt auch Kassels Baudezernent Christoph Nolder.
Also einmal haben wir die Situation, dass die Treppenstraße ja eine Anlage ist, die eigentlich im Wesentlichen kleinere Läden hat und dadurch eigentlich die Chance bietet, unterschiedlichstes Angebot hier zu machen. In letzter Zeit ist die Gastronomie deutlich dazugekommen, stärker geworden, was auch sehr schön ist.
Inzwischen ist die Treppenstraße auch zu einer Kulturachse geworden. Unterstützt wird das von dem Obelisk, einem Kunstwerk der Documenta, das auf die weltweite Migration aufmerksam macht und seit 2019 auf der Treppenstraße steht.
Die Treppenstraße ist eine sehr tolle Verbindung zwischen dem Kulturbahnhof, dem Friedrichianum und dann im Ende auch der Orangerie. Das heißt, heute ist das eine der wichtigen Verbindungen, fußläufig auch, die die kulturellen Höhepunkte der Stadt zusammenfasst.
Mit dem Himmelsschimmer oben und den Beusbäumen unten. Mit ihrer ungewöhnlichen kaskadenähnlichen Form und direktem Blick in die Ferne ist die Treppenstraße einmalig. Und das vor allem in den Herzen der Kasslerinnen und Kassler.
Hört zu Kassel fast so lange wie wir.
Die Treppenstraße in Kassel, eine Fußgängerzone mit Geschichte. Katharina Ross war dort. Der Waldrapp, das ist ein Vogel, der bedroht ist. Denn er hat vergessen, dass er eigentlich ein Zugvogel ist. Ein EU-Projekt hilft nun den Waldrappen, das durch jahrhundertelange Gefangenschaft abhandengekommene Fluggehen wieder zurückzugeben. Und dafür braucht es menschliche Flugfähigkeiten. Wie die aussehen, weiß unsere Fulda-Reporterin Steffi Mosler.
Helena Weber hat äußerst ungewöhnliche Arbeitskollegen. Den Waldrappen nämlich. Ein Vogel, der nicht durch augenscheinliche Schönheit besticht, aber der trotz kahler Stirn, Punkfrisur und lila-grünem Gefieder ihr Herz schnell erobert hat. Ihre Berufsbezeichnung ist ebenfalls äußerst ungewöhnlich. Helena Wehner ist Waldrapp-Ziehmutter. Seit 2017. Da hat sie ihr erstes Praktikum in einer Aufzuchtstation absolviert.
Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil der Waldrapp war in Mitteleuropa ausgestorben und wir siedeln ihn jetzt wieder an. Und der Waldrapp ist ein Zugvogel, das heißt, er muss von seinen zugerfahrenen Elternvögeln das Migrieren vom Brutgebiet in das Wintergebiet lernen und diese Rolle übernehmen, in dem Fall wir.
Das Fliegen hat er nicht verlernt, nur weiß der Waldrapp im Spätherbst nicht genau wohin. Und jetzt kommt Helena ins Spiel. Sie übernimmt sozusagen eine Führungsrolle, die sehr viel Vorarbeit braucht.
Wir bekommen die Küken im Alter von 3 bis 8 Tagen und ziehen sie von Hand auf. Also ich und eine Kollegin, wir sind 2 Tiereltern, die von Beginn an dann wirklich jeden Tag mit den Vögeln verbringen. Und wir gewöhnen sie dann auch sehr langsam an das Fluggerät, dass sie erst das Geräusch kennenlernen, den Schirm kennenlernen und das alles Schritt für Schritt. Und das dauert dann schon den ganzen Sommer. Also wir bekommen die Küken im April und das ist dann auch so eine Zeit von so circa 6 Wochen, die wir mit dem Training verbringen, bis es dann wirklich klappt, dass sie uns nachfolgen und wir dann den Weg in den Süden antreten.
Vom Aufzuchtcontainer geht es ins Trainingscamp. Zurzeit gibt es Brutgebiete in der Nähe von Salzburg, am Bodensee, in Bayern und in Kärnten. Wenn das Training beginnt, ist es der erste wichtige Schritt, die Tiere an ein ultraleicht Fluggerät zu gewöhnen, damit sie erkennen, dass die Zieheltern darin sitzen und sie hinterherfliegen sollen. Das kann bis zu 3 Wochen dauern. Und mit diesem Fluggerät zeigen die Zieheltern den jungen Waldrappen dann den Weg ins Wintergebiet. Dieses Jahr soll es nach Südspanien gehen.
Zeit für vieles anderes hat man da nicht, weil wir Zieheltern sind die einzigen, die den Kontakt zu den Vögeln haben dürfen. Dementsprechend ist es wirklich ein Job von jedem Tag. Ich kann nicht mal am Abend irgendwie wo noch feiern gehen, weil die Vögel bekommt man nicht aus dem Kopf. Und am Wochenende kann ich auch nicht mal nach Hause fahren. Aber einfach diese Bindung, die man so den Vögeln dann spürt und dass sie einem in der Luft folgen, wir auch eine soziale Interaktion mit den Vögeln in der Luft haben. Sie grüßen uns in der Luft. Man sieht wirklich, wie sie nach uns schauen. Es ist einfach in so eine Welt der Vögel aufgenommen zu werden.
Und das sind die Momente, für die Helena lebt. Sind die Tiere im Winterquartier, zum Beispiel auch in der Toskana, angekommen, kann auch Helena ein bisschen aufatmen. Dort warten übrigens dann schon die Artgenossen, die das Einleben der Neuankömmlinge erleichtern. Die Arbeit geht aber weiter. Zurückfinden die Waldrappen nämlich alleine und dann kommt im Frühling mit ihnen auch immer wieder der Nachwuchs.
Wenn ein Flugzeug den Zugvögeln zeigt, wie Zugvögel ziehen, Steffi Mosler hat uns über das Projekt erzählt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.